Wie sagte es einer meiner Vorredner, ich möchte euch ganz herzlich auch begrüßen und auch die im Podcast zuhören. Also fühlt ihr ebenfalls herzlich gegrüßt. Es gibt einige Elemente, die die Podcast-Hörer heute nicht in der Praxis anwenden können, alle anderen ja. Aber das ist dann in der Natur der Sache begründet. Ich habe heute ein total interessantes Thema. Das heißt, Christen geht es nur ums Geld. Und wenn man sich das anguckt, scheint das auch zu stimmen. Der katholische Ex-Bischof, wie hieß er noch, von Limburg, Thebats von Elst, brauchte für 30.000 Euro ein Badezimmer, das er mit einer Zwei-Personen-Dusche und einer Badewanne ausgebaut hat. Spötter haben gefragt, wozu ein Bischof, der ja eigentlich dem Zölibat unterliegt, eine Zwei-Personen-Dusche braucht. Wollen nicht weiter nachgehen. Aber schon so diese Art der Verschwendung kam doch, stieß so manchen sauer auf, hat großes Unverständnis herbeigeführt. Ist es ein Einzelfall? Der TV-Prediger Jesse Duplantis hat gesagt, dass er einen kleinen Jet braucht. Und als der Stern mal hinterfragt hat, sagte er in einem Interview, inzwischen sei ihm klar, was diese Worte bedeuten, um dann zur Sache zu kommen. Ich bin ein gesegneter Mann. Lassen Sie mich einen Aufruf starten. Das Flugzeug wird nicht mir gehören, es wird unserer Glaubensgemeinschaft gehören. Auch mein Nachfolger wird es benutzen können. Denken Sie darüber nach. Wenn Sie wollen, werden Sie mein Partner bei diesem Projekt. Ich würde es mir wünschen. Alles, was ich will, ist Menschen berühren, Menschen erreichen, Leben verändern. Ich glaube wirklich, wenn Jesus heutzutage noch auf der Erde leben würde, er würde auch nicht mehr auf einem Esel reiten, er würde ein Flugzeug benutzen. Denken Sie darüber nach. Der Jet sollte nur bescheidene 46 Millionen kosten. Wenn man sich überlegt, dass der Jesus eigentlich mit dem Esel nach Jerusalem hineingezogen ist, kurz vor seiner Kreuzigung, ist das vielleicht nicht unmittelbar vergleichbar. Viele Menschen haben für solch eine Art der Handlung kein Verständnis. Ich übrigens auch nicht. Aber nur Christen geht das so ums Geld? Immer nur den Christen? Ich möchte aber hier nochmal ein anderes Thema nach vorne bringen. Die HSH Nordbank war in der Bankenkrise vor rund 10 Jahren massiv geschüttelt worden. Manche werden sich noch erinnern können. Die war kurz vor dem Konkurs und wurde dann gestützt durch zwei Bürgschaften von den Eignern Schleswig-Holstein, dem Land Schleswig-Holstein und dem Land Hamburg. Und damals schon haben viele Fachleute, Leute, die also auch Ahnung haben, gesagt, bloß nicht, lass die Bank kaputt gehen, also wickelt sie ab, nennt man das ja in Neudeutsch, löst sie auf, sonst wird es ein Millionendesaster für die beiden Länder werden. Politik wusste es besser, es wurden die Bürgschaften erstellt. Die Folge ist, die Bank ist trotzdem pleite gegangen und jetzt haben die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zig Millionen Schulden. Also offenkundig geht es wohl nicht nur den Christen so ums Geld. Wer zahlt eigentlich die Schulden ab? Der Steuerzahler, also ich und du oder du und ich. Wir zahlen dann dafür. Die Zeit weiß dazu berichten, das kann noch böser werden. Der Verkauf der HSH Nordbank wurde vor 3 Monaten besiegelt, ist ja ein Stück länger schon her. Seitdem tun die Regierungen Schleswig-Holsteins und Hamburg so, als sei das Problem von der Pleitebank gelöst. Tatsächlich. Insider, wenn auch hier aus dieser Runde oder Podcast-Zuhörerinnen, werden es besser wissen, ob das eine Überlebenschance hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Also offenkundig eins ist nur, es scheint nicht nur Christen ums Geld zu gehen, sondern vielen, vielen, vielen anderen auch. Bei Rechtsstreitigkeiten, so sagte mal mir ganz schwach erstmalig kennengelernter Gärtner, sagte, bei Rechtsstreitigkeiten geht es immer darum, ums Geld. Es geht nicht darum, eine Rechtsbelt, beide gehen da nicht gut raus, aber auf jeden Fall will der eine Geld. Also es scheint auch vielen anderen nur ums Geld zu gehen. Das bewegte mich zu der Frage, wie sieht es mit dem Geld eigentlich aus? Im Alter von ungefähr 20 Jahren habe ich mich zu Gott bekehrt und mich einer christlichen Gemeinschaft angeschlossen. Und eine meiner sehr vertrauten Personen, damals schon wie schon mein Leben lang, sagte zu mir, die wollen nur dein Geld. Und als ich das Thema kriegte, sagte ich, ups, das kenne ich irgendwoher. Die wollen nur dein Geld. Dann hörte ich noch, als ich dann gläubig geworden bin, über irgendwas über den Zehnten. Wem sagt das was, der Zehnte? Einigen sagt das was, also jeder Einzelne, der Zehnte ist nicht damit gemeint, sondern ist was anderes mit gemeint, kommen wir vielleicht noch zu. Die Kirchensteuer, man zahlt auf sein Einkommen, auf die Einkommensteuer zahlen wir in Schleswig-Holstein 9% Kirchensteuer. Zwei andere Bundesländer zahlt man nur 8%, also es wird sich tatsächlich umziehen, lohnen. Wir bleiben Schleswig-Holstein, 9% Kirchensteuer, wer in der Kirche ist. Oder auch dieses Thema Geiz ist... Ja, ja, manche sind der Werbung verfallen. Geiz ist geil, dieses Thema. Und ich dachte mal, ich müsste mich damit mal beschäftigen, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Geld. Und habe dann gelesen, vorher auch schon, aber dann nochmal verstärkt nachgelesen, wie sieht das eigentlich mit dem Geld aus? Wer will mein Geld? Was kann ich kaufen oder auch nicht kaufen? Und wie sieht es eigentlich im christlichen Bereich aus? Wer will mein Geld? Mein Arbeitskollege, habe ich irgendwann mal spontan gedacht, den interviewst du. Dann bin ich hin zu ihm und habe gesagt, weißt du was, ich muss irgendwann, demnächst sonntags irgendwann, predigen zum Thema, wer will mein Geld? Und du bist mein Opfer jetzt, sag mir bitte, wer will dein Geld? Und er sagte zu mir, als erstes, der Staat. Und dann habe ich gedacht, ja, er hat recht. Laut einer OECD-Studie von diesem Jahr hat Deutschland nach Belgien den zweithöchsten Steuersatz, einschließlich Sozialabgaben von rund 40, also knapp 40%. Das ist schon heftig. Ihr habt oben im Bild ja diese Euro-Stücke, die 2-Euro-Stücke. Also von diesen 10 Euro, die da liegen, bleiben euch 3 2-Euro-Stücke, also 6 Euro. Die anderen 2 verschwinden automatisch. Wir haben ja in unserem Staat ganz viele Steuern, muss man sagen. Wir haben nicht nur die Lohnsteuer, wir haben ja auch die Kraftfahrzeugsteuer, für die bestimmten Dingen gewidmet sind, die Rauchersteuer, Tabaksteuer. Also wir haben viele Arten von Steuern mit unterschiedlichen Sätzen. Allerdings muss man auch mal sagen, muss man ein gutes Wort auch lassen, gemeinnützige Vereine werden vom Staat auch steuerlich gefördert. Das ist also auch ein wirkliches Positivum. Man darf es also nicht nur einseitig und nur negativ sehen, was ich auf keinen Fall auch möchte. Wer will noch das Geld, habe ich ihn gefragt. Ja, sagt er, die Banken und die Versicherung. Ich muss Krankenversicherung bezahlen, meine Bank will eine Gebühr haben, ich muss das und das und das bezahlen. Haus und Familie. Kosten Geld und die brauchen mein Geld. Und über die lange Jahre, muss ich sagen, in der Zeit, als ich ledig war, hatte ich mehr Geld zur Verfügung. Ich habe überlegt, ob ich das sage oder nicht, aber ja, nur ist es raus. Da hatte ich schlicht einfach mehr Geld zur Verfügung, als in der Zeit, als ich verheiratet bin seitdem. Und mit unseren Kindern ist es ja doch immer eine interessante Geschichte. Der Handel will unser Geld. Wir sollen also kaufen, 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 kaufen. Die Zinsen sind so tief, dass wir ganz viel kaufen müssen und kaufen sollen und Kredite aufnehmen sollen, die massiv günstig sind. Wie in meinem ganzen Leben nie so günstig erlebt, sind die Kredite günstig. Wir sollen investieren, wir sollen die Wirtschaft voranbringen. Und die nächste Sache, was kann ich eigentlich alles kaufen? Alles kann ich kaufen. Ich kann Maschinen kaufen, ich kann Autos kaufen, ich kann Lebensmittel kaufen, ich kann Häuser kaufen, ich kann Menschen kaufen. Der modernste Menschenhandel ist der... Profifußball, ja, das stimmt schon. Der zweitmodernste Menschenhandel ist die Bestechlichkeit und Bestechung, wo man dann hingeht und sich irgendwelche Vorzüge durch Gelder erkauft. Das ist bis heute. Wir haben in jedem Staat auch diese Kriminalität zu beobachten, dass Leute bestochen werden. Was man kaufen kann, ist Sex. Geht auch, für günstige, weiß ich nicht. Was man nicht kaufen kann, ist zum Beispiel Liebe. Wenn jemand mir 3 Euro gibt, vielleicht habe ich ihn lieb. Nein, das funktioniert irgendwie nicht. Liebe kann man nicht kaufen. Man kann Nestwärme nicht kaufen. Man kann auch tatsächlich Heilung nicht kaufen oder Gesundheit. Wir haben ein Arztwesen, wo die Ärzte schon ein bisschen was helfen, aber richtig kaufen können wir das nicht. Das muss der Körper schon irgendwie Gang kriegen, dass er wieder auf die Füße kommt. Wir können das nicht kaufen, wenn wir noch so viel wollten. Wir haben keine Nanorobs, die uns irgendwie den Körper wieder reparieren. Das war auch so ein kleiner Film, so ein Seitending. Was können wir noch nicht kaufen? Wir können keine Vergebung kaufen. Ich habe dir was Böses getan, ich habe dir irgendwas Schlechtes getan und jetzt gebe ich dir 10 Euro und schon vergibst du mir. Nein, das geht einfach nicht. Das haut leider nicht hin. Es gibt tatsächlich Waren, die wir nicht kaufen können. Oder Dinge, die wir nicht kaufen können. Und mein nächster Gedanke war dann, wie sieht es eigentlich im christlichen Bereich aus? Und da machen wir, wagen wir mal einen Blick ins Alte Testament. Wer möchte, darf gerne mit aufschlagen. Wir lesen also schon ein klein wenig aus der Bibel, nicht zu viel. Aber ein bisschen schon. 1. Mose 14, Vers 20. Hintergrund: Abram hieß er damals noch, Abraham später, hat seinen Neffen Lot befreit. Und dann kriegte Abram Besuch, einmal von einem, der die Seelen haben wollte. Und der andere war Melchisedek. Und da steht geschrieben in Vers 19: Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedrängnis in deiner Hand, deine Bedränger in deiner Hand ausgeliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Hier finden wir also, dass erstmalig der Zehnte genannt wurde. Zehnte ist also irgendwie von meinem Eigentum 10%. Irgendwie. Oder von meinem Erwerb 10%. Oder von meinem Einkommen 10%. Auf jeden Fall gab Abraham diesem Melchisedek von dem, was er hatte, den Zehnten. Das ist schon nicht so wenig. Wir lesen in 1. Mose 28, die Verse 20 bis 22. Worum geht das vom Hintergrund her? Jakob hatte ja mal wieder seinen Bruder übers Ohr gehauen, musste dann flüchten vor Esau und flüchtete in das Heimatland seiner Mutter zurück. Und unterwegs irgendwie legte Jakob ein Gelübde ab, Vers 20. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Jakob hat also sich fest vorgenommen: Ich gebe von allem, was Gott mir gibt, 10%. Wir wissen, so wenn wir die Geschichte Jakobs weiterlesen, dass er ganz schön reich geworden ist. Wenn auch über eine Art und Weise, die nicht jedem so liegt, zu überlisten und so. Auf jeden Fall ist Jakob ganz schön reich geworden und wird nicht weiter berichtet, oder ich habe es zumindest nicht in Erinnerung, aber Jakob hat gesagt: Ich bin treu und halte mich an das, was ich dir gesagt habe. Sowohl bei Abraham war es eine freiwillige Gabe an Melchisedek, den Zehnten, als auch hier bei Jakob eine freiwillige Gabe: Ich möchte dir freiwillig etwas geben. Später, das lesen wir in 3. Mose 27, finden wir die Ordnung Gottes, wie Gott sich das vorstellt mit dem Gottesdienst und mit dem priesterlichen Dienst und die Ordnung und wie alles sein soll. Und da hatte Gott sich vorgestellt, dass er aus dem 12-Stämme-Volk Israel einen Stamm herausnimmt und den ausschließlich beauftragt für den Gottesdienst am Heiligtum, die Leviten. Und diese Leviten mussten aber irgendwie versorgt werden, damit sie nicht selbst arbeiten gehen, irgendwie Handel machen, Viehzucht machen, den Acker bestellen, hat Gott dafür Sorge getragen, dass die anderen Stämme diese Leviten halt mit Lebensmitteln, wie auch immer, unterstützen, damit die auch ihrer eigentlichen Arbeit, dem Gottesdienst, nachkommen können. Und da steht in den Versen 30 bis 32, 3. Mose 27. Und der Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn, es sei dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von diesem Zehnten irgendetwas einlösen soll, dann soll er sein Fünftel hinzufügen. Und der Zehnte von den Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorübergeht, der Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Das war schlicht und einfach dafür, dass der Volk der Leviten arbeiten konnte und sich Zeit nehmen konnte für den Gottesdienst. Also sie sollten freigehalten werden von diesem normalen Arbeitsleben. Das Volk sollte also die ganze Last dafür tragen. Darüber hatten sie noch einzelne Opfergaben zu bringen, das Volk Israel. Die ging zum Teil auch in die Versorgung der Leviten mit hinein. Insgesamt 10%, ein guter Steuersatz, oder? Lass es 15-20% sein, ein guter Steuersatz. Wir sind, sagte ich ja, ungefähr bei knapp 40-38,5 oder sowas, inklusive Sozialabgaben. Also das schien auch oder scheint auch mit deutlich weniger Sozialabgaben zu leisten sein. Wobei das Volk Israel sich eins nicht zu der Zeit geleistet hatte. Und das war ein König. Lesen wir doch mal, weil Gott das natürlich wusste, was passieren würde, wie Gott sich das mit dem König vorstellte in 5. Mose 17. Vers 14. Wenn du in ein Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur einen König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte seiner Brüder sollst du dir einen König setzen, nicht ein Ausländer, der nicht dein Bruder ist. Und er soll sich nicht viele Pferde anschaffen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, und um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesen Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Denn was er tun soll, er soll sich eine Abschrift des Wortes Gottes geben lassen und er sollte darin lesen oder sich vorlesen lassen. Also, aus der Mitte des Volkes, nicht viele Pferde, die meistens ja auch zum Krieg gedacht waren, nicht zurück nach Ägypten, nicht viele Frauen, im Gesetz lesen, sich eine Abschrift machen lassen, die Ordnung Gottes bewahren und hier unten steht auch, nicht erheben über die Brüder in seinem Volk. Also kein Bessergestellter. Und dann habe ich so gedacht, nicht viele Frauen. Der erste König hieß Saul, der zweite König hieß David, der dritte König hatte 1000 Frauen. Sind 1000 Frauen nicht viele Frauen? Da war meine Mathematik irgendwie leicht grenzwertig belastet. Ja, nicht nur das, Salomo hatte tatsächlich auch das Volk massiv mit Steuerlast bedrückt. Im Ergebnis war das so, als Salomo dann starb und seine Königschaft auf seinen Sohn gehen sollte, da gab es echt einen Knall. Und eine der Fragen war, Salomo hat uns so gedrückt, wir kommen damit nicht mehr zurecht. Dann sagten die weisen Berater, erlass ihnen die Steuerlast. Und sie werden dir folgen. Naja, Rehabeam, das war der Sohn, der Nachfolger von Salomo, der es genau anders gemacht hat, gesagt, mein Daumen ist stärker als der kleine Finger meines Vaters. Und ach, gab auf jeden Fall nur Stress. Und dann daran zerbrach das ganze Volk Israel. Wir sehen also an Salomo, dass er sich nicht dran hielt. Er hatte seinen Hofstaat finanziert und hat schwere Lasten auf das Volk gelegt. So kann man auch umgehen mit dem Volk und mit dem, er will nur das Beste, sein Geld. Dann weiter, wie sieht es eigentlich im Neuen Testament aus? Der Zehnte? Es gibt tatsächlich im Neuen Testament keine Anweisung, den Zehnten zu geben. Ihr dürft also den Eintel geben, 1%, dürft auch 100% geben. Es gibt im Volk Gottes keine Anweisung, den Zehnten zu geben. Man hört das immer mal wieder, aber tatsächlich finden wir das nicht. Die zweite Geschichte, wir haben auch keinen Priester, den wir hier bezahlen müssen, und auch kein Pastor und auch kein Prediger, der hier bezahlt werden muss. Auch an mich nicht. Wir haben niemanden nach dem Neuen Testament oder vermutlich niemanden nach dem Neuen Testament, der für seine geistlichen Dienste irgendwie voll angestellt als Mittler zwischen uns Menschen und Gott steht. Der einzige Mittler zwischen uns Menschen und Gott ist der Herr Jesus Christus. Ansonsten haben wir keinen Mittler zwischen Menschen und Gott. Und dennoch sollen wir irgendwie mit Geld umgehen. Einmal wurde der Herr Jesus gefragt, ist es eigentlich erlaubt, dem Staat Steuern zu zahlen oder nicht erlaubt? Da wollte man ihm eine Falle stellen. War ja ein bisschen link, die Leute, die da mit ihm Umgang hatten und ihn versuchten, irgendwie zu Fall zu bringen. Darf man eigentlich Steuern zahlen? Der Jesus greift diese Frage auf. In Matthäus 22, Vers 17. Sage uns nun, was du denkst. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, Wessen Bild und Aufschrift ist das? Und sie sagten, des Kaisers. Da spricht er zu ihm, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das ist eine der ganz großen Aussagen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Gott zu geben, was Gottes ist, nämlich die Ehre. Aber hier auch eindeutig, natürlich müssen wir Steuer bezahlen. Wir werden gar nicht gefragt. Wir zahlen ja auf ein Stück Butter genauso Steuer wie auf Literatur oder auf einen Telekom-Zugang oder sowas. Wir zahlen da überall hin. Und das ist auch richtig. Auch der Staat muss funktionieren. Es ist richtig, dass der Staat Steuern einnimmt, um zu funktionieren. Er hat ja auch verschiedene Aufgaben, auch uns zu beschützen. Religiöse Abgaben. Also die Kirchensteuer, von der ich vorhin sprach, die 9% in Schleswig-Holstein von der Einkommensteuer, die stehen nicht im Neuen Testament. Also wenn ihr sucht nach Kirchensteuer, googelt Neues Testament, werdet ihr keinen Erfolg haben. Lohnt sich also gar nicht nachzugucken. Und trotzdem gibt die Bibel einen ganz großen Wert auf das Thema Geld. Wir sprechen selten über Geld in solchem Rahmen. Die Bibel spricht viel häufiger darüber. Ich möchte so aus dem Neuen Testament einige kleine Auszüge nehmen. An die Korinther schreibt Paulus eigens 2 Kapitel über Geld, aber manche andere Hinweise noch im Neuen Testament, die auch von Geld und von gegenseitiger Unterstützung sprechen. In 1. Timotheus 5 etwas. Da geht es um die Witwen. Die Witwen sollten irgendwie versorgt werden. Und da war dann die Frage, wie ist das eigentlich mit den Witwen? Also wenn unter uns jemand Witwe ist oder Witwe werden wird, dann kann man sich schon mal an dem Text so ein bisschen orientieren, was Gott oder wie Gott sich das eigentlich vorstellt mit den Witwen. Was sie getan haben sollen und wer sie dann unterstützt und wer sie erstrangig zuerstmalig unterstützt, nämlich erstmalig sollen die eigenen Angehörigen sie unterstützen, bevor die Gemeinde belastet wird. Einmal hören. Bevor die Gemeinde belastet wird, müssen die Angehörigen eingreifen und unterstützen. Ich denke, das gilt nicht nur für die Witwen, auch für Eltern, Kinder, für Verwandte, wie auch immer. Da müssen wir auch mal ein Auge drauf werfen. Aber hier steht auch drin, wenn die Witwe nicht diese Bedingung gemacht hat, dann soll sie auch nicht von der Gemeinde unterstützt werden. Also die Gemeinde zahlt bei jedem, das gibt es auch in solchen Sachen überhaupt nicht. Oder 1. Korinther 9, Vers 9. Denn es steht in dem Gesetz Mose geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht dich aus um unseren Willen? Vers 11, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Also er sagt, ich predige zu euch, ich bringe euch das Evangelium, ist doch völlig normal, dass ich irgendwas zu essen kriege von euch. Und das ist so eine Geschichte, die wir so langsam im christlichen Bereich irgendwie verloren haben. Ich schätze mal, dass jeder Arbeiter auch seines Lohnes wert ist. Und das müssen wir neu lernen als Christen, dass es durchaus richtig ist, wer Geistiges bringt, dass er auch versorgt wird. Bitte nicht bei mir, ich habe noch einen Lohn, mir geht es noch einigermaßen gut. Aber so vom Grundsätzlichen her dürfen wir den Gedanken nicht aus dem Gedächtnis verlieren. Oder ganz interessant, 2. Korinther 9. Ihr könnt es ja schon bereits an der PowerPoint lesen. 2. Korinther 9, Vers 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder aber, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Also bitte, wenn wir was geben, dann wie wir es im Herzen uns vorgenommen haben. Ich war ja schon 3-mal in Afrika, habe da die Missionare besucht. Und da gab es irgendwie, dass mir eine einheimische Strauß ehrliche Blumen besorgt hat, also keine Plastikblumen. Wir mögen lachen, aber das ist dort üblicher. Und dann habe ich gefragt, was das denn kostet, und habe ich eine Summe gekriegt. Und dann fragte ich so den Einheimischen, was soll ich denn geben? Und er sagte zu mir, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Puh, dachte ich, das macht die Sache nicht leicht für mich. Aber ich fand den Gedanken total interessant und ich fand ihn sogar biblisch richtig. Nicht bezahlen für den Lohn 22,16 €, sondern das geben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und das schreibt der Text weiter, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Dieses Prinzip der Saat und Ernte, was ich sehe, das werde ich ernten. Nun haben wir bei uns ja so ein bisschen Bodenaushub gemacht, hier hinten haben wir auch Bodenaushub gemacht. Das haben wir nicht gesät, das ist Unkraut, das ist eine Folge der Sünde von Adam und Eva, dass wir nur ausbaden müssen. Aber an sich ist das so, wenn wir sehen, dann ernten wir. Und wenn wir sparsam sehen, dann sollen wir uns nicht wundern, dass wir nicht reichlich ernten. Und noch eine Geschichte. Wenn du etwas gibst, knüpfe das, was du gibst, nicht an Bedingungen. Also ich habe nun 500 Euro gegeben und dafür erwarte ich das und das und das. Ich erwarte den ersten Stuhl hier, ich erwarte einen Stuhl mit Lehne und mit so einem kleinen Massagekissen. Und ansonsten möchte ich mein Geld zurück. Nein, nein. Mach es nicht. Wenn du im privaten Bereich Geld gibst, bitte verleih es nicht. Leih niemandem Geld. Das ist meine Erfahrung. Sondern schenk es. Wenn du schenkst, hast du nie wieder Last damit. Wenn du leihst, erwartest du, dass du es zurückkriegst. Dann gibt es ein Gespräch, dann gibt es E-Mails. Entweder nur mit einem Vertrag oder gar nicht. Ansonsten schenke Geld und du bist viel glücklicher. Du hast es von der Hand und das belastet dich nicht mehr und den anderen genauso wenig. So, das war der private Bereich. Wir kommen wieder zurück zu unserem Text hier. Wenn wir den 2. Korintherbrief im 9. Kapitel weiterlesen, dann stellen wir fest, dass Paulus noch etwas schreibt. Er sagt, derjenige, der Geld gibt, der befiehlt die Sache Gott an. Das heißt, der betet zu Gott. Und derjenige, der Geld empfängt, der ist Gott dankbar. Und sagt, ich danke dir, dass mir geholfen wurde. Also mit Geldgabe habt ihr die Möglichkeit für zwei Gebete. Das ist eine gute, positive Gleichung. Einmal Geld geben, zwei Gebete. Mal so für den privaten Bereich zu merken. Wenn du etwas gibst, begleite es mit Gebet. Auch wenn wir hier einen Klingelbeutel manchmal rumgelassen, manchmal auch ein lockerer Spruch kommt, begleite es mit Gebet, dass Gott das richtig verwenden kann. Wenn Gott dir was zur Verfügung stellt, sei auch mal dankbar. Sei dankbar auch für deinen Lohn, den Gott dir zur Verfügung stellt. Sei dankbar auch für Kleinigkeiten. Lerne Dankbarkeit zu Gott hin. Um es kurz zusammenzufassen, es liegt in deiner Hand, es liegt bei dir, was Gott dir gibt, ob du dir selbst vornimmst, du wirst einen prozentualen Satz von 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 24, keine Ahnung, geben, du wirst einen festen Satz geben, es liegt bei dir. Du wirst nichts geben, weil Gott es dir nicht aufs Herz gelegt hat, es liegt bei dir. Und damit schon eigentlich ziemlich fertig. Es sei denn, und darauf möchte ich kommen, auf eine völlig andere Währung. Geht es Christen nur ums Geld? Ja, Sachen müssen bezahlt werden, natürlich. Wir bezahlen auch alles zu Hause. Aber es gibt noch einen Bereich, der völlig anders ist, nämlich eine andere Währung. Und darum geht es Christen in erster Linie. Um diese andere Währung, von der wir erzählen, die wir nach vorne bringen wollen. Und diese Währung hat eine ganz besondere Bedeutung. Sie errettet nämlich aus dem Tod zum Leben. Wenn die Münze in dem Beutel klingelt, die Seele in den Himmel springet. Gib mal kurz die Beutel rum. Das Gut sei doch nicht. Nein, 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 nein. Nein, selbst wenn ihr da was reintut, eure Seele springt nicht in den Himmel. Nein, 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 das ist einfach nicht wahr. Und ihr werdet auch kein Straferlass der Sünde kriegen, wie das in Teilen der katholischen Kirche heute noch propagiert wird. Ich habe es extra im Internet nachgelesen, deswegen sage ich das so. Nein, das ist nicht wahr. Man kann auch von seiner Sündenstrafe nicht sich freikaufen durch irgendein Geld in den Beutel oder in den Kasten. Keine Ablasszahlung. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist nicht die Sprache der Bibel. Du hast niemals genug Geld, um dir den Himmel zu erkaufen. Das reicht nicht. Und für unsere ganz lieben, meistens Mädchen, du bist nicht brav genug, um den Himmel zu verdienen. Du schaffst es nicht. Jungs haben da leichter, die wissen das. Etwas anderes muss daher. Etwas schlicht anderes muss daher. nämlich diese andere Währung. Deswegen steht sie auch an der PowerPoint dran. Weil der Lohn der Sünde, die Bezahlung, das Ende der Sünde ist der Tod. Sünde nennt sich Trennung von Gott. Und was trennt uns von Gott? Unser Eigenwille. Was trennt uns noch von Gott? So viele Sachen. Ich will sie jetzt nicht einzeln aufzählen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Tod zieht Gericht nach sich. Was sein muss. Ohne Blutvergießen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Ups. Und jetzt komme ich zu dieser anderen Währung. Diese Währung, die uns fähig macht für den Himmel, ist das Blut Christi. Das ist die Währung, die uns fähig macht für den Himmel. Das ist die Währung, um die es uns eigentlich geht. Da steht in Hebräer 9, Vers 14, das Blut des Herrn Jesus Christus macht Menschen tauglich für den Himmel. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, sagt Paulus an die Geschwister in Ephesus, was ihr aufgetragen bekommen habt, die Gemeinde Gottes zu hüten, die Gott sich erkauft hat mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Gott hat sich was erkauft. Gott braucht sich nicht zu kaufen. Kein SUV. SUV heißen die ja. Kein iPad. Gott braucht sich nicht zu kaufen. Ihm gehört doch sowieso alles. Aber Gott hat sich etwas erkauft, nämlich Menschen aus dieser Welt für den Himmel. Und dafür hat jemand bezahlen müssen. Und diese Bezahlung hat der Herr Jesus auf sich genommen, indem er ans Kreuz für dich und für mich gegangen ist. Dort stellvertretend gestorben ist für deine und meine, nein, für meine und für deine Sünde. Damit du fähig gemacht wirst für den Himmel. Das ist im Übrigen der einzige Weg, um Himmel zu kommen. Der absolut einzige. Keine Himmelsleiter, kein Turmbau zu Babel, kein höchstes in Katar, kein höchstes Gebäude. Nichts, nicht mal das Sprengen von irgendwelchen Hochhäusern bringt uns irgendwelche Jungfrauen. So Blödsinn. Das führt uns niemals in den Himmel. Niemals. Es gibt nur einen einzigen Weg, um Himmel zu kommen, und das ist durch Jesus Christus. Und darum geht es uns. Darum geht es uns als Christen. Das ist die Währung, von der wir sprechen. Kindlichen Glauben, irgendwann die Frage zu stellen, kommst du in den Himmel? Das stellt man ja kleinen Kindern, aber warum ist es schädlich, uns mal die Frage vor Augen zu führen, kommst du in den Himmel? Weißt du das? Bezahlt es für dich? Von Natur aus ist uns der Weg zum Himmel verschlossen. Er ist zu. Er ist einfach zu. Wir kommen da niemals hin. Haben keine Chance. Deswegen hat jemand eingegriffen, der von außen gekommen ist, Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn geschaffen, seinen Sohn auf diese Welt kommen lassen und hat einen Weg gemacht in Jesus Christus, um in den Himmel zu kommen. Wie du Gott findest? Für die, die hier sind, spricht mich an. Für die, die Podcasts hören, sucht einen Christen, der es mit der Bibel ernst meint. Und der Aussagen der Bibel nachvollziehen kann, der sie weitergeben kann, was Gott sagt, was Gott möchte. Und dir den Weg zu Gott beschreiben kann. Und damit möchte ich auch schließen. Wer kann, würde ich bitten, noch kurz mit aufzustehen. Ich würde noch einmal beten wollen. Unser gütiger Gott im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns Menschen kennst, dass du uns nicht allein lässt in unserem Leben, sondern dass du uns bei dir haben willst. Du hast einen Weg geschaffen, dass wir zu dir kommen können, und wir wollen dich suchen. Wir wollen in deine Gegenwart kommen, und wir danken dir, dass du in Jesus Christus den Weg bereitet hast für uns. Unsere Schuld ist gesühnt. Wir sind gerecht gesprochen, gerecht vor dir durch deinen geliebten Sohn. Und so danken wir dir auch jetzt, dass wir dieses Thema betrachten durften, aber dass wir sehen durften, dass diese andere Währung doch viel wichtiger ist. Danken dir für dein Erbarmen und deine Barmherzigkeit zu uns. Amen.